Danke, Jesus. Ja, Halleluja. Erweckung, wir wollen Erweckung haben, wir wollen Erweckung tragen, raustragen, wir wollen nicht einfach nur herkommen und konsumieren, das ist auch gut. Und ich werde auch nachher gerne nochmal für dich beten, wenn du möchtest, aber wir wollen hier was mitnehmen, ja, geistlich was mitnehmen und die Erweckung raustragen. Und als die Jünger gebetet hatten damals, da hieß es, da bebte die Städte. Da wurde physische Kraft freigesetzt. Man hat gebetet, geistlich gebetet, aber es war bemerkbar. Ja, es gab ein Erdbeben. Stell dir vor, es gibt hier ein Erdbeben auf der alten Halde 4. Ja, da müsste man Versicherungsansprüche klären und kennt die Feuerwehr vielleicht erst vorbei. Und, ja, das ist wirklich passiert. Eine reale Kraftauswirkung. Warum? Weil Menschen gebetet haben. Wir unterschätzen die Kraft des Gebets. Und ich glaube, dass wir, weil wir heute beten, wir das mitnehmen werden. Und Gott ist ein Belohner derer, die ihn ernsthaft suchen, sagt die Bibel. Du bist heute Abend hergekommen, du suchst ihn, du hast dich auf den Weg gemacht, hast investiert Zeit, Ressourcen, du bist hergekommen und jetzt wird der Herr dich belohnen. Das glaube ich fest. Du wirst etwas mitnehmen hinaus aus diesem Präab. Schlag mal bitte auf mit mir Offenbarung 3. Offenbarung 3 von 14 bis 22. Das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Offenbarung 3, 14 bis 22. Und abhängig davon, wie du das hermeneutisch verarbeitest, wie du das verstehst, aber ich glaube, Gott spricht durch diese Verse heute zur Gemeinde, zum Leib Christi in Europa, in Deutschland, hier für Minden. Ja. Offenbarung 3 von Vers 14 bis 22 lese ich mal vor. Und dem Engel der Gemeinden von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund, auskotzen. Das ist das weniger höfliche Wort. Ich werde dich ausspeien, ich werde mich übergeben vor Übelkeit. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist. Damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, das gilt auch für uns, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Vers 20, ganz toller, wichtiger Vers. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist dem Präab sagt. Die Gemeinden sagt. Amen. Halleluja. Also die Gemeinde von Laodicea, die repräsentiert so die Endzeitgemeinde, in der wir uns jetzt befinden. Eine laue Gemeinde, die weder kalt noch heiß oder warm ist, eine Gemeinde, die beim Herrn Brechreiz hervorruft. Dem Herrn ist speiübel, wenn er an die Gemeinde denkt und trotzdem liebt er sie. Er sagt, ich kenne deine Werke. Übrigens, da gibt es ja 7 Sendschreiben und über Laodicea sagt der Herr so gar nichts Gutes, null. Die einen, bei den einen heißt es, ja, das hast du gut gemacht, das ist weniger gut, das ist schlecht, tu Buße davon. Aber über Laodicea findet ihr wirklich kein gutes Wort. Alles, sagt ihr, was ihr macht, ist daneben. Mir ist speiübel. Eine Gemeinde, an der man nichts Gutes finden konnte und trotzdem steht Jesus da und klopft an und will wieder rein. In seiner Liebe. Eine Gemeinde, die kaputt ist, die am Boden ist, kommen wir gleich nochmal zu. Und Jesus ist trotzdem sagt, ich möchte wieder rein zu euch, darf ich bitte. Wer es ein bisschen kennt, vielleicht historisch oder jetzt auch geografisch, man denkt ja, eine laue Gemeinde, die ist nicht kalt und nicht warm, warum ist die dann böse? Ist doch lauwarm, ne? Ist doch zwischen kalt und heiß, oder? Lauwarm. Und warum sagt Jesus, mir speiübel? Warum ist lauwarm schlecht? Wir meinen immer, kalt ist schlecht, weil das eine kalte Gemeinde ist vielleicht. Und heiß ist super, weil die Gemeinde heiß ist. Und das ist hier gar nicht gemeint, das ist völlig falsch. Ja. Wenn du da mal ein bisschen recherchierst, findest du raus, es gab in Kolossea gab es sehr kaltes Wasser, sehr kalkhaltiges Wasser. Und das war sehr nützlich, um Wolle einzufärben. Da hat man Wolle gefärbt. Ne? Also kalkhaltig und kaltes Wasser. Erfrischendes Wasser in Kolossea. In Hierapolis, da gab es heiße Thermen, also Thermalquellen. Da konnte man hingehen und sich baden. Ne? Das war gesund. Das heißt, das kalte Wasser in Kolossea war gesund, um Wolle zu färben. Und das heiße Wasser in Hierapolis war gut dafür, sich ein warmes Bad zu nehmen. Ja? Beides war gut. Kalt war gut und heiß war gut. Lauwarm war schlecht. Warum? Weil es in Laodicea nur Wasser gab aus dem Aquädukt. Das wurde 10 Kilometer hergeleitet und das war heiß, als es aus der Quelle kam und kühlte langsam ab und kam als so eine lauwarme Plörre dann irgendwann in Laodicea an. Ich stelle mir vor, da kommen Leute aus Kolossea, die kaltes Wasser gewöhnt sind, nehmen so einen Schluck vom laodiceischen Wasser und spucken es wieder aus. Das ist das Bild, das Jesus hier nutzt. Ja. Ihr seid weder gut für etwas, noch schmeckt ihr gut. Ihr seid einfach eine Gemeinde, die mich zum Erbrechen bringen möchte. Ein sehr hartes Urteil. Deswegen war lauwarm nicht ein Mittel zwischen gut und schlecht. Lauwarm war nur schlecht. Das Wasser schmeckte schlecht in Laodicea. Und Jesus sagt, was mit Leuten passiert, die euer Wasser trinken, das passiert mir, wenn ich an euch denke. Mir wird schlecht. Ihr seid eine Gemeinde, die lauwarm ist, weder kalt und noch lau. Wenn ihr doch zumindest kalt wärt, dann wärt ihr erfrischend. Wenn ihr heiß wärt, dann wärt ihr heilsam. Ihr seid aber nur lauwarm, das verursacht Brechreiz. Okay, das heißt, es ist ein ganz, ganz schweres Urteil. Aber was für ein Bild für die Gemeinde heute in Europa, hier in Deutschland. Eine Gemeinde, die weder erfrischend ist, noch heilsam ist. Eine Gemeinde, die so vor sich hindümpelt in ihren alten Liturgien, ihren alten Traditionen und das ihr Ding so macht, aber keine Auswirkung hat auf die Gesellschaft. Weder warm noch kalt, nutzlos. Einfach so ein Club, der sich am Sonntagmorgen trifft, irgendwo am Rande der Gesellschaft. Eine kleine Subkultur namens Gemeinde, ne? Wenn es so eine Pfingstgemeinde ist, die noch subkultureller, die ganz in der Ecke, irgendwo ganz da hinten, ne? Die nichts zu sagen haben, die kein Mitspracherecht haben. Eine Gemeinde, die nutzlos ist. Weder warm noch kalt. Aber eine Gemeinde mit einer großen Klappe. Jesus sagt, mir wird speiübel, aber ihr redet groß daher. Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss. Eine völlig falsche Wahrnehmung von sich selbst. Das haben wir heute in den Gemeinden genauso. Da müssen wir nicht erst zur Landeskirche gehen, um das festzustellen. Ja, bei vielen Gemeinden, wo Pfingstgemeinde oder charismatische Gemeinde draufsteht, ist kein Pfingsten und kein Charisma drin. Weder erfrischend noch heilsam. Einfach nur Gemeinde, wir sind da, wir machen unser Ding am Sonntagmorgen. Aber wir haben immer ein großes Mundwerk. Ne? Wir sagen, wir sind reich, wir haben Überfluss, mir mangelt es an nichts. Und Jesus sagt, du erkennst nicht, dass du elend bist, erbärmlich, arm, blind und entblößt, du Mutter der Theologie Deutschland. Und ihr sagt, hey, aus meiner Sicht, ne, ihr mit eurem Geschwafel, eurem theologischen Kram, ihr seid arm, bettelarm. Geh mal nach Afrika. Ja? Da haben Prediger nicht mal von Hermeneutik oder Homiletik gehört. Aber die verkündigen das Wort in Vollmacht, die kennen Jesus. Und da passieren Dinge. Und die sind geistlich reich. Und wir mit unserem verkopften Denken, mit unseren ganzen theologischen Konstrukten, sind bettelarm in Gottes Augen. Und nehmen uns den Mund so voll und wir belächeln Afrikaner, nicht? Die wissen es nicht besser. Aber die kennen Jesus. Halleluja. Da haben wir Christen, die wollen immer viel tun, die wollen alles tun. Die wollen Missionsreisen machen. Und die wollen Geld spenden, die wollen mitarbeiten, die wollen für den Herrn da sein, die wollen beten, aber die tun es nie. Ich weiß, wir haben bei uns in Aussiedlern so eine Tendenz, Macher zu sein, aber ich glaube, wir haben in der Gemeinde heute zu wenig Macher. Wir haben nur Menschen, die Theorien haben, die reden, eine große Klappe haben, aber nichts tun. Oder? Ja, du natürlich nicht, du bist eine Ausnahme. Aber ja, weißt du, dann redest du mit Leuten, du hast vielleicht vor 10 Jahren mit ihnen geredet. Ja, eigentlich, ich weiß, der hat mich gerufen, aber du machst immer auch ein altes Ding. Ah ja, nein, jetzt ist die Zeit. Gott hat dich gerufen, du musst was tun, nicht nur reden. Die Gemeinde hat ein großes Maul gehabt, aber da war nichts dahinter. Und viele werden eines Tages, werden sie es tun, was sie so fest glauben und behaupten. Und zwar am Sankt-Nimmerleins-Tag, dann werden sie es tun. Kennt ihr den Sankt-Nimmerleins-Tag? Der kommt nie. Der kommt nie. Und das ist die Gemeinde heute. Wir reden, wir machen große Sprüche, wir haben so eine Theologie, wir kommen zur Gemeinde jeden Sonntag, wir wollen mehr wissen über Gott, aber wir tun so wenig. Und Jesus sagt, ich kenne deine Werke und ich kenne deinen Charakter, du bist elend, erbärmlich, arm, blind und nackt. Natürlich nicht du, dein Sitznachbar, du nicht. Ja, du nicht, dein Sitznachbar, du natürlich nicht. Ich spreche jetzt meinem Sitznachbar, nicht zu dir, ne? Ist ja klar. Keiner ist beleidigt, jeder ist gemeint. Amen. Ja. Er sagt, du bist Gemeinde, du bist moralisch verkommen. Sünde wird toleriert in der Gemeinde, nicht wahr? Eine Gemeinde, die moralisch, sexuell pervers ist oder Perversität zulässt. Dann werden theologische Abhandlungen geschrieben, warum das dann doch okay ist und richtig ist. Warum Dinge, die Bibel ganz klar Sünde nennt, trotzdem irgendwie zu akzeptieren sind. Und dann wird nett sein und politisch korrekt sein, verkauft, als sei das eine christliche Tugend. Nett sein gehört nicht zur christlichen Tugend. Freundlich sein, ja, nett sein nicht. Politisch korrekt sein ist auch keine Geistesfrucht. Hallo? Wir als Gemeinde sind nicht berufen worden, politisch korrekt zu sein. Wir sollten eine Stimme sein, ein Gegenpol sein. Eine laute Stimme, die auch mal Nein sagt und gegenhält. Amen. Wir halten viel von uns, aber lassen sexuelle Perversion zu in den Gemeinden. Von A bis Z. Fängt an mit Pornografie, das ein bisschen zum Ehebruch, bis hin zu allen möglichen Dingen in der Gemeinde. Nein, ich natürlich nicht, du auch nicht, natürlich nicht, nein. Aber emotionaler Ehebruch. Emotionaler Ehebruch. Ist Sünde. Ja, wir sprechen nicht mal vom Sex vor der Ehe oder außerhalb der Ehe. Emotionaler Ehebruch ist Sünde. Gedanklicher Ehebruch ist Sünde. Das sind die Augen Jesu, die auf uns herabschauen. Jungs, ihr meint, ihr seid so heilig. Ihr seid pervers. Ihr seid unheilig. Sein Maßstab ist ein ganz anderer. Und trotzdem ist er da und beklopft. Ich will euch noch. Ich liebe euch noch. Aber er zeigt uns auch gleichzeitig, wer wir sind. Das darf ich doch, oder? Ich lebe es ja nicht aus, wenn du sündigst in Gedanke. Ich lebe es nicht aus. Ich habe eine Tendenz dahin. Die Tendenz kommt nicht von Gott, die kommt von Dämonen. Einige wissen, wovon ich rede. Die anderen sind gesegnet. Halleluja. In den Augen Jesu ist die Gemeinde unrein. Er sagt, ihr seid unrein. Er sagt, hey Leute, ich rate euch Gold zu kaufen, ne, das mit Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Wahrer Reichtum ist Reinheit, nicht das Budget der Gemeinde. Und wer so ein bisschen in der christlichen Szene unterwegs ist, weiß, ne, was so in den letzten 5 Jahren an Sternchen gefallen sind. Große Namen, die große Budgets hatten, aber die nicht rein waren. In Gottes Augen waren sie schmutzig und die sind gefallen. Und das sage ich nicht, um mit dem Finger zu zeigen, das kann uns allen passieren. Aber wenn ich falle, dann tue ich Buße und kehre ich um. Und dazu ruft uns Jesus auf, umzukehren. Er sagt, hey, ich habe ein paar weiße Kleider für dich, damit du die Schande deiner Blöße bedecken kannst. Du bist nackt, sagt Jesus. Gemeinde, du bist nackt. Hast so eine große Klappe, was du alles tun willst und tun möchtest. Deine großen Projekte, du meinst, du bist reich und so toll. Und in Wirklichkeit, aus Gottes Augen, bist du arm, blind. Und du bist nackt. Und so sieht Jesus, übrigens der auferstandene Jesus, kommen wir gleich nochmal zu, der auferstandene Jesus, nicht das Jesuskind in der Krippe, nicht der Jesus am Kreuz, der auferstandene Jesus schaut herab auf uns und sieht uns so. Und trotzdem klopft er. Amen. Das Ganze führt hin zu Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Jesus sagt, siehe, schau hin, ja, im Imperativ, pass auf, jetzt sage ich was, was sowas von wichtig ist, kaum zu glauben ist, sieh hin. Das ist eine Tatsache, sagt Jesus, sieh hin, siehe, ja, glaub mir, verpass nicht, was jetzt kommt, siehe, sagt Jesus, hey, sagt er, ich stehe tatsächlich vor der Tür. Das also wirst du nicht glauben, sagt Jesus, aber deswegen, siehe, pass auf, das stimmt wirklich, ich stehe vor der Tür. Er steht nicht in der Gemeinde, er steht vor der Tür. Und er klopft von außen an. Jesus wurde ausgesperrt. Aus der Gemeinde. Aus seiner Gemeinde. Ja. Und manche predigen, ja, Jesus steht an der Tür deines Herzens, kannst du predigen, bringt auch Segen, ist biblisch nicht korrekt, aber ist okay, kannst du predigen, ja. Ja, hilft, ne? Aber biblisch, also wirklich jetzt aus dem Text heraus, steht Jesus außerhalb der Gemeinde, darf ich bitte zurück nach Hause? Bitte, 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 ich will wieder rein. Deswegen sagt er, Leute, seht ihr das nicht? Und was für ein Bild für die Gemeinde heute hier in Deutschland. Für die Gemeinde, nicht nur die Landeskirche, ich spreche auch von Freikirchen, wo Jesus draußen anklopft und sagt, ich will wieder rein, darf ich bitte? Wo Jesus ausgesperrt wird, wo Jesus zu ungemütlich ist, wo Jesus nicht tolerant genug ist. Und er steht draußen und Jesus sagt, das ist tatsächlich so. Sagt er, siehe, schau hin, sagt Jesus, ich stehe draußen. Ihr habt mich ausgesperrt, sagt Jesus. Nicht zu dir, zur Gemeinde deines Sitznachbarn, sagt er das. Ich stehe vor der Tür. Er kam in sein Eigentum, sagt Jesus, und sie nahmen ihn nicht auf. Das ist ihm schon mal passiert. Als er geboren wurde, kam Jesus, das Licht der Welt, Jesus, der Schöpfer, kam auf seine Welt, er kam in sein Eigentum, er kam nach Bethlehem, das war sein Land, das war seine Weltkugel und die haben ihn nicht angenommen. Wieder ausgesperrt. Abgestoßen, nicht angenommen. Jesus, und er sagt, hey, ist mir damals passiert, jetzt stehe ich schon wieder vor der Tür. Ihr habt mich schon wieder ausgesperrt. Und er hat das sogar in Markus 13 prophezeit, dass es wiederkommen wird. Man will ihn einfach nicht reinlassen. Er soll draußen bleiben. Und trotzdem klopft er. Und ich habe mich gefragt, ich denke mal, Jesus hat es nicht nötig anzuklopfen. Ein Wort. Die Gemeinde ist in Schutt und Asche. Nur ein Wort. Er ist der Schöpfer. Und trotzdem ist er da und er klopft an. Junge, das Haus gehört ihm. Die Gemeinde ist sein Haus. Das gehört ihm. Ja? Er hätte die Brechstange nehmen können. Das ist mein Haus. Lasst mich rein. Oder den Schlüsseldienst holen können. Oder den Schlüsseldienst. Wir bohren das Schloss auf. Wie, ich komme da jetzt rein? Nein. Nein, er bleibt der Gentleman. Er sagt, darf ich bitte wieder zurück in mein Haus? Bitte, darf ich rein? Da sehe ich, dass er getrieben ist von einer Liebe, einer tiefen Liebe zu seiner ach so kaputten, perversen, blinden und nackten Gemeinde. Was für eine Braut, was für eine komische Braut. Da ist eine Mathilde mit schiefen Zähnen noch gar nichts gegen. Die ist nackt, die ist pervers, die ist blind. Das ist seine Braut, die Gemeinde, oder nicht? Das ist seine Braut. Ja? Die ist hässlich, ne? Moralisch am Boden und er liebt sie trotzdem. Ich klopfe an dich, ich will rein, ich will zu dir. Meine Braut, meine Gemeinde. Und wer so ein bisschen das Hohelied kennt, der weiß, dass es da eigentlich nicht um ein Pärchen geht, da geht es um Jesus im Hohelied. Ja? Hohelied 5. Da sagt die Frau, ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft. Jesus klopft an. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose. Da hat sich viel geändert seitdem, oder? Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Das heißt, er hat einen langen Weg hinter sich gehabt oder hat lange gewartet, ne, nass geworden und er steht in der Tür und er will rein zu seiner Geliebten. Und das ist das Bild und das Motiv Jesu. Er sagt, ich möchte trotzdem zur Gemeinde, ich möchte zurück, ihr habt mich ausgesperrt, ich möchte wieder rein, lasst mich bitte wieder rein. Das ist ein Ruf der Endzeit. Jesus möchte zurückkommen in die Gemeinde. Ja. Und nicht nur in die Vereine und in die Gemeindestrukturen und die Gemeindebünde und so weiter. Er möchte hineinkommen in den Leib, in sein Haus, in die reale Gemeinde. Und nicht alles, was sich Gemeinde nennt, ist auch Gemeinde. In jeder Gemeinde gibt es die Gemeinde. Und zu der Gemeinde möchte Jesus kommen. Sag ich, ich will wieder rein zu euch. Darf ich wieder rein? Bitte lasst mich rein. Und er klopft. Und wie es einen Anschein hat, klopft er schon eine ganze Weile. Er sagt, ich stehe hier. Und ich klopfe an. Er sagt, seht, schaut, ich stehe hier draußen und ich klopfe an. Die ganze Zeit, ich klopfe an und ich klopfe an. Ich klopfe, ich will wieder rein zu euch, ich will nach Hause, sagt Jesus. Jesus steht vor der Tür. Er klopft an. Ich glaube, heute mehr denn je, wir haben Endzeit, wir haben, ja. Und es ist fast schon 2:02, nein, es ist immer vor 12. Ganz kurz vor 12. Da klopft, das Klopfen wird lauter, intensiver und häufiger. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Das ist so spannend hier. Es geht nicht nur um die Gemeinde, es geht um dich in der Gemeinde. Er sagt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet. Er sagt, nicht die ganze Gemeinde. Er schreibt so einen Brief an die Gemeinde, lässt ihn schreiben von Johannes an die Gemeinde. Er sagt, Gemeinde Laodicea, übrigens, ich stehe immer noch vor der Tür und ich klopfe an. Johannes schreibt das auf. Ich stehe immer noch vor der Tür. Der reale Jesus, nicht der aus dem Brief, der reale Jesus steht vor der Tür und ich klopfe an. Er war am Anklopfen in Laodicea, in die Gemeinde. Aber er sagt, hey, er sagt nicht, die Gemeindeleitung muss mir aufmachen, nicht die Gemeinde als solches muss mir aufmachen. Wenn ich einen finde, jemand finde, der mir aufmacht, er sagt, es muss doch jemanden geben unter euch, der mich noch liebt. Jemand, der noch ein heiliges Leben führt, der es noch echt meint. Der noch nicht zermalmt wurde von der Maschinerie, genannt Kirche. Jemand, der noch eine Beziehung hat zu mir. Jemand, der mich reinlassen möchte. Und dieser jemand, der bist du heute Abend, hoffe ich. Es gibt Hoffnung, wenn es nur einen jemand gibt, einen einzigen, der die Tür aufmacht für Jesus. Er sagt, wenn jemand, ich finde das faszinierend. Er schreibt einen Brief, lässt einen Brief schreiben an die Gemeinde, aber er sagt, hey, Gemeinde Laodicea, gibt es noch einen, jemand unter euch, der mir aufmachen könnte, bitte, nur einer, jemand. Ich möchte jemand sein. Ich möchte Türen aufmachen, überall, wo ich hinfahre, wo ich hinfliege, in jeder Gemeinde, bei jeder Crusade, ich möchte eine Tür aufmachen. Jesus, komm rein, ich mach die auf, hier bin ich. Und du kannst, egal wo du bist, du kannst in deiner Verwandtschaft, in deiner Gemeinde, auf der Arbeit, im Betrieb, an der Uni, wo du unterwegs bist, Jesus die Tür aufmachen. Jesus, ich will, dass du hier dabei bist, du kommst mit. Er ruft die einzelnen Personen und sagt, hey, lass mich doch rein. So, dieser jemand muss hören. Dieser jemand muss hören. Jesus klopft schon so lange, ne? Er klopft seit 2000 Jahren, er klopft. Aber nur wenige hören ihn. Es gab immer wieder Erweckungsbewegungen, da haben ein paar ihn gehört und haben ihn reingelassen. Dann haben sie die Tür wieder, haben sie ihn wieder ausgesperrt, dann ist er wieder draußen. Und ich hoffe, dass jetzt die Zeit ist, wo wir ihn nochmal reinlassen werden. Aber es muss jemand sein, der hört. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, in der sogenannten Gemeinde Gottes gibt es seine Schafe. Es gibt Schafe, und dann gibt es seine Schafe. Und zwischen den Schafen hören seine Schafe seine Stimme. Die anderen hören sie nicht. Die anderen sind Gemeindemitglieder, Kirchenmitglieder, Vereinsmitglieder, Chormitglieder, Mitglieder. Aber unter den Mitgliedern gibt es noch seine Schafe. Und seine Schafe hören tatsächlich seine Stimme. Die hören die. Ich höre seine Stimme. Ja. Manchmal surprisingly correct. Amazing, was er so sagt. Dann sage ich, soll ich das sagen? Dann sage ich das, ich wage es immer wieder. Und ja, woher weißt du das? Ich weiß gar nichts, ich habe ihn gehört. Ich habe nur gehört. Ich höre seine Stimme. Jesus spricht. Er ist nicht vor 2000 Jahren plötzlich mundtot geworden, nicht? Jesus spricht heute nicht mehr, nein. Er spricht sehr wohl. Immer wieder, vorhin noch hier. Er sagt, welche Geister unterwegs sind, welche Geister gebunden werden müssen. Sagt er alles. Weißt du, Nicht alles, was blökt, ist sein Schaf. Nicht alles, was blökt in der Gemeinde, ist sein Schaf. Da blöken viele. Aber seine Schafe hören seine Stimme. Auch nicht alles, was Lobpreislieder singt, sind seine Schafe. Denn seine Schafe hören seine Stimme. Wir haben eine intime Beziehung mit ihm. Wir haben eine Verbindung mit ihm. Die kommen nicht nur Sonntagmorgen, morgens für anderthalb Stunden, nee, eine Stunde, genau 75 Minuten zum Gottesdienst und sind dann froh, wenn es vorbei ist. Sondern die haben eine Beziehung zu Jesus. Die hören seine Stimme. Er spricht zu ihnen und die sprechen zu ihm. Das ist amazing, der Heilige Geist kann antworten. Hör mal zu, der Heilige Geist spricht. Yes. Ja. Aber er sucht Menschen, die hören. Was ist eine Voraussetzung, um zu hören? Du musst bereit sein, seinen Willen zu tun. Johannes 7, 17. Wenn jemand seinen Willen tun will, wenn du seinen Willen tun willst, egal was er dir sagt, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Du wirst unterscheiden können, sobald du bereit bist, seinen Willen zu tun. Und da ist der Faktor Hingabe, Bereitschaft, alles für Jesus zu tun. Egal wohin, egal wann, egal wie, egal was. Jesus, yes, hier bin ich, gebrauche mich. Amen. Wenn du in der Haltung bist, wirst du seine Stimme hören. Und er sagt nur eine Sache, mach die Tür auf, Junge. Ist nicht schwer, mach die Tür auf. Und wenn du das gehört hast, dann will er, dass du die Tür aufmachst. Er sucht nach jemandem, er sucht dich, damit du in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld die Tür aufmachst für Jesus. Er will rein, er liebt die Gemeinde. Und die Tür kannst du nur von innen aufmachen, ne? sonst wäre er schon längst rein. Ne? Da muss jemand von innen kommen und sagen, ich mache die Tür jetzt auf. Er kommt nicht mit Vorschlaghammer und bricht ein, sondern er wartet draußen, bis ihm jemand aufmacht. Und da gibt es sogenannte Türhüter, die Bibel spricht davon. Ja, Johannes 10, Vers 3, das war ein guter Türhüter. Diesem öffnet der Türhüter, dem Hirten, und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Also Johannes 10 beschreibt einen guten Türhüter. Da steht jemand an der Tür, der Hirte kommt, der echte Hirte kommt und er ruft seine Schafe und seine Schafe hören seine Stimme und sie folgen ihm. Amen. Ich muss dir so vorstellen, es gab Herden, die gemischt waren, okay, und jedes Schaf kannte die Stimme seines Hirten. Das heißt, wenn Hirte Nummer 1 kommt, dann kommen alle Schäfchen, die zu Hirte Nummer 1 gehören, die kommen raus, weil die kennen seine Stimme. Wenn der andere Schafhirte kommt, dann ruft er seine Schafe aus dem gleichen Stall. Okay? Das heißt, Jesus sagt, hey, da gibt es Türhüter und wenn die Tür nicht aufmachen, kann ich nicht rein und die Schafe können nicht raus. So. Behold the gatekeepers. Diese Türhüter können gute Menschen sein, das können geisterfüllte Menschen sein, das können aber auch sehr böse Menschen sein. Es gibt heute ganz viele Menschen, die in Gemeinden Türhüter sind. Die müssen nicht mal Rang und Namen haben, die müssen nicht mal Pastor heißen oder irgendwie Ältester sein, aber das sind Menschen, die haben Einfluss in der Gemeinde und die stehen geistlich vor der Tür und lassen weder Jesus rein, noch dich raus zu Jesus. Die blockieren die Tür. Willkommen in der Gemeinde von Laodicea. Wir haben alles. So. Und wisst ihr, wer vor der Tür wartet? Ja, vor der Tür, genau, Jesus. Aber diesseits der Tür wartet ein Türhüter, Gatekeeper. Der muss die Tür aufmachen. Und weil er vor der Tür steht, kommt Jesus nicht rein. Und Jesus sagt, hey, lass dir mal stehen. Gibt es jemanden da hinten irgendwo? Könnt ihr mir die Tür aufmachen? Und dann hört jemand seine Stimme und will die Tür aufmachen, aber da ist so ein Gatekeeper, so ein Türhüter. Und dieser Türhüter ist oft jemand, der den Geist der Isabel hat. Thema. Hab ich fast aufgemacht. Oh. Könnt ihr die Predigt mal anhören, wenn ihr wollt. Gibt es irgendwo online, glaube ich. Gibt es die auch als CD, weiß ich gar nicht. Der Isabel-Geist, der befällt übrigens nicht nur Frauen, auch Männer. Ist der Geist der Manipulation. Ein Geist der Lüge, ein Geist, Isabel, hör mal zu, Isabel heißt, wo ist der Fürst? Der Name Isabel bedeutet, wo ist der Fürst? Das heißt, Isabel wird sich immer den Leiter unter den Nagel reißen. Und das sind meistens Menschen, Männer oder Frauen, die keinen Rang haben, keine nirgendwo rechtmäßig reingewählt worden sind, aber überall manipulieren wollen und die Leiterschaft in Beschlag nehmen wollen. Das ist der Isabel-Geist. Gefährlich. Nur um mal ein paar Sachen zu nennen. Das sind Menschen, die machtgeil sind, Die wollen immer was zu sagen haben in der Gemeinde. Am besten immer vorne stehen. Die müssen immer, immer beten. Die können nicht mal die Klappe halten. Beten ist gut, wir müssen viel beten. Aber ne, da wollen andere Leute auch noch beten. Die müssen immer ein Zeugnis geben, immer. Zeugnis geben ist gut. Gib mehr Zeugnis. Aber wenn du jeden Sonntag vorne stehen musst, ein Zeugnis geben musst, hast du ein Problem. Du brauchst Aufmerksamkeit. Du willst manipulieren. Machtgeil, sie fördern den Götzendienst, sexuell verführerisch und voller Boshaftigkeit. Das sind Menschen, die das Recht verdrehen, die nicht nur sündigen und fallen und wieder aufstehen und wieder Gnade erleben. Das ist normal, das passiert uns immer wieder. Ne? Hoffentlich weniger, je älter wir werden im Glauben. Aber Boshaftigkeit ist eine andere Dimension. Boshaftigkeit ist, ich weiß, dass es falsch ist, ich tue es trotzdem, ich rechtfertige das und ich verbreite das. Das ist Boshaftigkeit. Ich bin bewusst gegen die Wahrheit. Und das macht alles einen Isebel-Geist aus. Ich könnte noch stundenlang erzählen. Auch aus eigener Erfahrung. Ich bin ihm begegnet, mehr als einmal. Und hätte ich es früher gewusst, wüsste ich, wie ich damit umzugehen habe. Das kann dann Jahre dauern, hast du den ganzen seelischen Kram. Wenn du kapiert hast, hey, das ist der Isebel-Geist, binden, raus, geh, komm nicht wieder. So, und der steht auch vor der Tür und hat Macht und kontrolliert, wer rein und raus geht. Jesus will rein, wir haben bei uns unsere Ordnung. Der Pastor ist mit der Salbung, der Pastor ist am Predigen und die Salbung fließt. Isebel-Geist. Zum Beispiel. Und. Und diese Menschen haben überhaupt nichts zu sagen in der Gemeinde, aber sie nehmen das Recht voller Frechheit und tun es trotzdem. Und die lassen Jesus nicht rein. Jesus möchte rein. Und der Pastor kann verliebt sein in Jesus. Er kann ein Mann des Lobpreises sein, ein Mann mit einem weichen Herzen sein. Aber wenn er so ein Isebel-Geist ist, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, der befallen ist von dem Geist, der wird vor der Tür stehen und die Gemeinde kaputt machen. Dann kann der Pastor noch die tollsten Programme schieben, ja, und alles Mögliche machen, die besten Predigten. Wenn der Isebel-Geist nicht weg ist, der Türhüter nicht raus ist, kann Jesus nicht rein. Und die müssen gehen. Und da braucht Jesus Menschen wie dich und wie mich, die ihn hören und wissen, wer vor der Tür steht. Von diesseits und jenseits der Tür. Und die müssen trotzdem gehen und Jesus die Tür aufmachen. Und ich frage mich, wo sind die Männer und die Frauen geblieben, die mal aufstehen und sagen, hey, was machst du, was soll das? Ja, bei uns sind wir alle nett. Nein, raus, komm bitte nicht wieder, such dir eine andere Gemeinde, tschüss. Du machst die Gemeinde kaputt. Zu hart? Nein, biblisch. Schau mal Paulus an, der große Gnadenprediger, er hat gesagt, Leute, soll ich im Stock kommen? Das waren seine Worte. Ja. Wir müssen unterscheiden. Gnade ist da für Schafe. Der Stock ist da für Böcke. Gnade ist da für Lämmer. Ja? Und wenn wir, hat nichts mit Gesetzlichkeit, mit Himmels Willen. Wenn wir fallen und sündigen und wir tun Buße, da ist doch immer Gnade. Jesus ist doch da, er vergibt uns doch, oder? Darum geht es überhaupt nicht. Aber Menschen, die bewusst böse sind, antichristlich sind, die machtgeil sind und Positionen einnehmen, die ihnen gar nicht gehören, Pastor, das musst du jetzt so machen, musst du so sagen. Das kannst du sonst noch nicht predigen. Halt den Mund. Isebel-Geist. Und dann, jetzt sucht Jesus jemanden, der sagt, komm, lass mich rein und, oder komm raus, mach die Tür auf, wir wollen kommunizieren. Aber da ist der Isebel-Geist dazwischen. Der muss gehen. Und der Herr möchte dich gebrauchen, diesen Isebel-Geist zu kicken. Nochmal, wir reden nicht gegen Menschen. Wenn ein Mensch dazwischen ist, muss er auch gehen. Das ist eine Sache für sich. Aber wir müssen den Geist binden. Und Menschen können noch Buße tun und frei werden von dem Geist übrigens. Wer es nehmen kann, der nehme es. Wer es nicht nehmen kann, der ne, spuck es unverdaut aus. Und schluck es nochmal in 5 Jahren. Nach dem ganzen Herzenleid. Bist du verstanden, dass was abgeht? Also der Isebel-Geist ist da und er will manipulieren, lässt Jesus nicht rein. Und da gibt es den zweiten, den Pharisäergeist, den gesetzlichen Geist. Oh, die Pharisäer können auch vor der Tür stehen. Meine Güte, Jesus will rein, die Pharisäer sagen, nein, Jesus, du bist uns zu cool, zu anders, zu unkirchlich, zu unnormal. Jesus sagte in Matthäus 23, 13, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Der liebe Jesus nimmt hier sehr starke Worte in den Mund. Dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt, Türsteher, die schließen zu. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Hier in Matthäus 23 standen die Pharisäer noch draußen Und haben draußen blockiert, lasst Jesus hier bloß nicht rein. Ne? In Offenbarung 3 sind sie schon drin, in der Gemeinde. Und Jesus klopft, was das Zeug hält, ich will rein. Und da sind irgendwelche Pharisäer vorne vor und da kommt keiner durch, von der Seite nicht und von dieser Seite nicht. Und Gott sucht Menschen wie dich, jemanden, der die Tür aufmacht. Und er spricht nicht von Leiterschaft, er spricht nicht von der ganzen Gemeinde, ich brauche jemanden, einen, der die Tür aufmacht, nur einen einzigen. Und diese Pharisäer sind oft im Verein, ja, sind oft Mitglieder, aber die sind nicht am Leib Christi, die sind abgetrennt vom Leib Christi. Die gehören nur dazu auf der Mitgliederliste, aber sind geistlich getrennt von Gott. Wir werden überrascht sein, wie viele Christen, sogenannte Christen und Gemeindemitglieder in der Hölle wach werden. Nicht alles, was sich Christ nennt, ist Christ. Nicht alles, was zur Kirche geht, ist Christ. Ich war überrascht, ich war jetzt vor kurzem im Predigen gewesen, da kam eine junge Frau auf mich zu. Und ja, ob ich für sie beten will, natürlich kann ich für sie beten. Und für meinen Freund, natürlich. Wir ziehen bald zusammen. Moment. Wie? Keinen blassen Schimmer. Ich weiß nicht, ob die je zugehört, die Bibel gelesen hat. Nein. Ich sage, du das ist ja so, als ob du Bilder aufhängst im brennenden Haus. In der Bibel ist es ganz klar, Menschen, die in der Sünde leben, nicht Menschen, die mal fallen und wieder aufstehen, die das für gut heißen und darin leben, die kommen nicht in den Himmel. Hast du schon mal 1. Korinther 6 gelesen? Das ist ja geschrieben. Unzüchtige, ne? Kommen nicht in den Himmel. Das ist in meiner Bibel, im Neuen Testament, unter der Gnade, unter dem Gnadenbund. Die kommen nicht in den Himmel. Sorry, sag nicht ich, sag die Bibel. Menschen, die in Unzucht leben, kommen da nicht rein. Habe ich mir nicht ausgedacht. Das sind die Regeln. Go by the rules. Ob sie gefällt oder nicht. Halleluja. Die sind Mitglieder, die sind dabei, leben aber ein völlig perverses Leben, gehören zur Gemeinde, sind vielleicht sogar große Spender und deswegen sagt keiner was. Jeder scheut sich, sind Menschen von Einfluss. Ja, die kommen aus einer christlichen Familie in der 4. Generation. Who cares? Wer bist du im Geist? Was deine Vorfahren waren, ist mir völlig egal. Wer bist du im Geist? Und diese Menschen stehen vor der Tür und tun oft sehr religiös. Und lassen wir die Verlorenen rein, noch Jesus rein, noch die Gemeindemitglieder raus, um Jesus zu treffen. Die blockieren das. Und Jesus klopft trotzdem an. Er sagt, hey, vorne ist zu. Isabel-Geist ist da drinnen. Der Pharisäergeist ist, ich komme nicht rein, ist alles zu. Gibt es da jemanden in der Gemeinde? Eine Person, eine einzige. Diesen jemand sucht Jesus. Ja, da vorne sind ein paar jemanden. Amen. Der mich reinlässt, der mir die Tür aufmacht. Jetzt sagen die Analytiker, ja Daniel, sag uns mal, wie wir die Tür aufmachen. Wie machen wir die Tür auf? Ja. Nee, sag ich dir nicht. Hat Jesus auch nicht gesagt. Dann mach auf. So einfach. Nee, das ist so einfach, dass man es nicht mal sagen muss. So einfach ist das. Oder musst du jetzt beschreiben, wie du die Tür aufmachen musst, jetzt hier. Auch in der geistlichen Welt. Das ist so einfach, du musst einfach, Jesus, komm mal rein. Das ist enough. Willkommen, Jesus. Das ist so einfach, das muss man nicht lernen. Jesus sagt ja auch nicht, ist da jemand, der die Technik des Türaufmachens beherrscht? Wenn du da bist und mich hören kannst, machst du bitte auf. Er sagt ja, nee, mach auf. Ja? Ist doch ganz klar, wie man eine Tür öffnet. Das war so selbstverständlich. Auch im Bild gesprochen, im Sendschreiben an die Laodicea, war das so selbstverständlich, dass Jesus keinen Bedarf sah, das näher zu erklären. Er sagt, hey, mach die Tür auf, ich klopfe. Ich wünsche, dass wir Menschen sind, die das Herz Jesu sehen, die ihn verstehen, die ihn lieben, und sagen, Jesus, du hast zu lange geklopft, ich mach dir auf. In meinem Leben, da kommst du rein. In meine Familie kommst du rein, in meinen Dienst kommst du rein, auf meinen Arbeitsplatz, in meinem Büro hast du einen Sitz, du gehörst dazu. Ich möchte die Person sein, die Jesus Raum gibt und die ihn hineinbringt in die Gemeinde zurück. Und dann kommt Jesus herein, wenn du ihm die Tür aufmachst. Und er sagt, so werde ich zu ihm hineinkommen. So werde ich zu ihm hineinkommen, sagt er. Halleluja! Nicht erschrecken. Willkommen im GN-Center. Halleluja. Er sagt, so werde ich hineinkommen. Wer ist ich? Ja, der Jesus aus dem Jesus-Film, mit dem weißen Gewand, nicht? Der Jesus. Nein, das ist der Jesus, der auferstandene Jesus, der Augen hat wie Feuerflammen. Der Jesus kommt dann rein. Ihr könnt es nachlesen. Offenbarung 1, Vers 14 bis 17. Johannes sah diesen Jesus, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß. Johannes traut seinen Augen nicht. Er kannte Jesus, als sie unterwegs waren, auf staubigen Straßen, auf dem See Genezareth. Er kannte Jesus und plötzlich sagte, hey, Jesus, du hast dich verändert. Dein Kopf und deine Haare sind ja weiß. Weiß wie Wolle, wie Schnee. Und deine Augen sind ja wie Feuerflammen. Was ist los, Jesus? Vers 15. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Also Jesus könnte hier bei uns predigen. Halleluja. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, stell dir mal vor, aus seinem Mund, ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Das sah aus wie ein Außerirdischer. Voller Herrlichkeit, voller Glanz, aber es war noch Jesus. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Das war eine charismatische Veranstaltung. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Halleluja. Johannes, der Jesus doch kannte, oder? Fällt nieder vor Jesus wie tot. Das war zu viel für ihn. Das konnte er nicht auf einmal verarbeiten. So, und das ist der Jesus, der anklopft. Hallo. Nicht der Jesus aus der Kinderbibel, wo er so in so einem alten Gartentor, in so einem alten Tor steht und so klopft, ne, ein paar schöne Ranken, ein paar Rosen, dann klopft Jesus so ganz nett. Ne? Nein, Augen wie Feuerflammen. Ja, ein Schwert aus dem Mund, ein Gesicht wie die Sonne, er strahlt mit Macht und Herrlichkeit, sagt, ich klopfe an, ich habe euch immer noch lieb, lässt mich jemand rein. Nur einer, nur ein einziger. Und wir haben oft zu viel Kinderbibel gelesen. Wir haben diese Bilder oder die Jesusfilme gesehen, ist ja nett, ne? Aber Leute, das sind falsche Bilder. Es ist nicht der Jesus mit seinen Latschen, der da steht und ne? Biolatsch und direkt, ich klopfe jetzt an, darf ich rein. Das ist der verherrlichte Jesus, voller Majestät. Gott klopft an der Tür und keiner ist demütig genug aufzumachen. Das ist ein Affront, das ist eine bewusste Missachtung Gottes. Gott steht an der Tür, Leute, Gott. Und da klopft es an und wir sagen, nee, wir machen nicht auf. Da ist ein Isabelgeist, das ist ein Pharisäergeist. Ja, und keiner hört seine Stimme. Und Gott steht natürlich, der herrliche, majestätische Jesus, und er klopft an. Und wenn er hineinkommt, dann kommt er hinein mit Licht. Seine Augen wie Feuer. Er kommt hinein mit dem Geruch des Himmels. Halleluja. Ja, in die Gemeinde hinein. Plötzlich, neuer Wind in der Gemeinde. Ja, Jesus ist wieder da. Atmosphäre kommt, Heilung kommt. Jesus ist wieder in der Gemeinde. Warum? Weil du ihn reingelassen hast. Ja, du hast ihn reingelassen. Aber jetzt aufpassen. Einige, ich kenne ja unsere Pappenheimer, einige sitzen vielleicht schon hier, ich sage nicht wer, ich weiß nicht wer, sitzen schon hier und sagen, oh ja, das mache ich jetzt. In der Gemeinde, jetzt, ich war im Präab gewesen, da gehen wir jetzt hin, jetzt machen wir Rambazamba, ich lasse Jesus jetzt rein. Völlig falsch. Du musst gar nichts machen, du musst nur die Tür aufmachen, mehr nicht. Du musst nicht laut werden, du musst nicht Gemeindespaltung betreiben, nicht Rebellion, das ist alles falsch. Du sollst Jesus in der Gemeinde die Tür aufmachen. Mehr nicht. Keine Politik betreiben. Ja? Nicht mit der Brechstange von innen. Ja? Einfach nur Jesus reinlassen. Einfach Jesus reinlassen. Amen. Und das Spannende ist, er wird hineinkommen in die Gemeinde. Er kommt hinein. Jetzt habe ich immer überlesen gehabt. Das ist spannend. So, er steht in der Tür, er klopft an. Keiner macht ihm auf. Bis schließlich einer ihm aufmacht. So soll es zumindest sein. Und dann kommt er hinein. Was macht er? Nein, er ist auch. Aber er geht an allen vorbei. Er geht zu ihm, der ihm die Tür aufgemacht hat. Das ist verrückt. Zum einen, Er lässt alle anderen liegen, alle, die nicht aufmachen wollten, lässt er sitzen, stehen, tun und lassen, was sie wollen. Er sagt, wer hat mir aufgemacht? Ach, du hast mir aufgemacht. Okay, Thomas, du hast mir aufgemacht. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Er geht zu der einen Person, die ihm aufgemacht hat. Ihr könnt das selber nachlesen. Vers 20. So werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Jesus geht zwar in die Gemeinde, Halleluja, aber er geht an allen vorbei zu der einen Person, die ihn reingelassen hat. Zu dir. Deswegen sage ich, du darfst nicht rebellieren, darfst nicht irgendwie Aufruhr machen in der Gemeinde. Hier ist nicht, nein. Deine Aufgabe ist es, die Tür aufzumachen, Jesus reinzulassen und dann kommt Jesus in die Gemeinde zu dir. Halleluja. So, und wenn er bei dir ist, dann geht es weiter. Und dann wird er das Mahl mit dir essen und du mit ihm. Ein Mahl war ein Bild für freundschaftliche Intimität. So wie Freunde sich treffen, sich einfach gerne haben als Freunde. Wir sind Freunde, wir kennen uns, wir vertrauen uns, wir tauschen Geheimnisse aus, wir halten zusammen. Ja? Und das machte man damals über ein Mahl. Man hat gegessen zusammen. Das war ein Ausdruck von Freundschaft. Und Jesus sagt, wenn du mich reinlässt, werde ich mit dir essen. Ich werde mit dir Freund sein. Halleluja. Du wirst mein bester Buddy sein in der Gemeinde. Du bist dann die Person, mit der ich essen werde. Halleluja. Er geht zu ihm hin, an allen vorbei. Und er fängt an, diese intime Beziehung zu pflegen mit dir. Halleluja. Das war ein Ausdruck der Liebe, des Dienens, der Gemeinschaft, das alles war im Mahl inbegriffen. Ja. Und man hat sich von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das Wort für Mahl kann irgendein Mahl bedeuten im Griechischen, es kann aber auch ein Götzenmahl sein, kann aber auch ein Passamahl sein oder für uns Christen, das ist der Kontext, kann es auch das Abendmahl sein. Jesus sagt, ich komme zu dir. Und wir werden wie Freunde zusammen dinieren, wir werden wie Freunde gemeinsam das Abendmahl einnehmen, wir werden an meinen Tod denken, an das Blut, das ich vergossen habe, wir werden an den Leib denken, an meine Striemen denken und dann werden wir erleben, wie Vergebung kommt und wie Heilung kommt und du wirst wiederhergestellt, du wirst erweckt, da passiert was. Das möchte Jesus, Halleluja. Er sagt, ist jemand da? Und dann kommt jemand, macht ihm die Tür auf, er kommt rein, geht an allen vorbei, trifft die Person und sagt, jetzt lass uns Abendmahl feiern. Lass uns nochmal überlegen, wie war das? Ich bin für dich gestorben. Richtig? Ja, danke Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Du hast bezahlt, habe ich. Für alle meine Sünden, ja, für alle meine Sünden. Das habe ich gern getan, ich liebe dich. Und ich liebe dich auch, Jesus. Ja? Und da ist Gemeinschaft da. Jesus, ich habe Rückenschmerzen, dafür habe ich auch bezahlt. Willst du, ja, ich werde gesund. Ja, danke Jesus, ich nehme die Heilung jetzt an. Dann bist du geheilt. Da entsteht was Neues. Weil jemand seine Stimme gehört hat. Eine neue Intimität, eine neue Gemeinschaft, ein neues Feuer, weil er das Klopfen gehört hat und Jesus reingelassen hat. So, und wenn das geschehen ist, so geschieht Erweckung, dann werden Menschen um dich herum sagen, was du hast, das will ich auch haben. Dir ist ja Jesus ins Gesicht geschrieben. Du bist so verändert. Was ist mit dir denn los? Ja. Warum? Weil du eine Beziehung hast zu Jesus. Du hast mit ihm diniert. Du hast Gemeinschaft mit ihm. Du hast ihn gehört, du hast mit ihm geredet. Und überall, wo du hingehst, nimmst du ihn mit. Und du musst keine Rebellion anzetteln, du musst keine Gemeindespaltung anfangen, du musst nicht irgendwelche komischen Gemeindepolitik oder sowas betreiben. Du musst einfach nur Jesus reinlassen und mit ihm Gemeinschaft haben. Der Rest tut sich von selbst. So breitet sich Erweckung aus. In Demut, unter Ordnung, aber dynamisch, weil Jesus dabei ist. Amen. Und was passiert, das ist, habe ich auch oft überlesen, Vers 21. Wenn du eine Zeit mit Jesus verbracht hast, ihn gegessen hast, da heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Jesus sagt, hey, wenn du mich reinlässt, gehst du zum Überwinder. Du wirst zum Sieger. Du hörst die Stimme des Herrn. Du überwindest diesen Isabel-Geist, den Pharisäer-Geist. Du sagst, Jesus, komm rein, ich will dich. Egal, was Leute sagen. Und er kommt zu dir und sagt, hey, wir haben jetzt Gemeinschaft mit dir. Wir machen das alles klar. Die Sünden sind vergeben. Du bist geheilt. Ich liebe dich immer noch. Alles gut. Und dann blühst du wieder auf. Und Jesus sagt, jetzt wirst du ein Überwinder sein. Du bist ein Sieger. Und mit dieser Einstellung gehst du raus aus der Gemeinschaft mit Jesus und bist siegreich, überall, wo du hingehst. Und ich hoffe, heute Abend ist so ein Treffen, wo du Jesus neu erlebst, ihn nochmal reinlässt in dein Leben, in deinen Einflussbereich, ja, in deine Gemeinde. Dass Jesus, ich will, ich mache dir die Tür auf. Komm rein, Jesus. Komm in mein Leben, in mein Umfeld, in die Gemeinde. Und dann kommt er zu dir in der Gemeinschaft mit dir. Die Sünden werden nochmal vergeben, falls noch was da ist. Halleluja. Du bist nochmal gerecht gemacht und bist glücklich. Und dann sagt er dir, ich habe dir wirklich vergeben. Auch das Auto, das du zerkratzt hast. Von ganz hinten bis vorne vor den Kotflügel. Alles vergeben. Nicht, nein, ich nicht. Alles vergeben. Das muss doch jemand hören. Und dann sagt er, ja, und dann hast du Rückenschmerzen gehabt, Magenschmerzen. Ich heile dich. Und plötzlich hast du eine neue Liebe für Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also jedes Mal, wenn Jesus mir vergibt, dann habe ich eine neue Liebe zu ihm. Oh, Jesus, du bist so gut. Ich habe wieder Mist gebaut. Du hast mich wieder vergeben. Danke, Jesus. Und dann ist er trotzdem, er ist trotzdem gut. Er segnet einen trotzdem. Und dann geht es weiter. Halleluja. Und wenn du diese Beziehung lebst, dann wirst du hier rausgehen als Sieger. Amen.